Bei diesem siebten Thema geht es darum, dass wir leben aus dieser Kraft des Geistes, leben im Alltag, bei allem, was uns begegnet, bei allem, was wir tun, leben aus der Kraft des Geistes. Und dazu gehört mit Sicherheit das Gebet. Und darüber möchte ich heute Abend sprechen. Ich will jetzt keine Predigt halten, so wie es angekündigt worden ist, sondern ich möchte etwas sagen über das Gebet, zum Thema Gebet. Und ich bin angeregt worden, zu diesem Thema etwas zu sagen, durch ein Buch, auf das ich aufmerksam gemacht worden bin. Ein Buch von einem Engländer, David Wilkinson. Und das Buch ist überschrieben mit dem Titel When I Pray, What Does God Do? Also, wenn ich bete, was macht dann Gott? Antwortet er, handelt er, wie handelt er, warum handelt er nicht? Warum handelt er einmal so, einmal anders? Und der Mann, der das geschrieben hat, Wilkinson, der ist also Physiker, Astrophysiker, versteht also was von Physik. Und er hat sich nun auch in diesem Buch sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, setzt Gott die Naturgesetze außer Kraft, wenn ich bete? Ist das meine Erwartung, dass er etwas ganz Außergewöhnliches, Unerklärliches tut, also die Naturgesetze außer Kraft setzt? Möglicherweise ja, aber auch die Naturgesetze sind von Gott geschaffen. Die Naturgesetze halten, oder das, was wir erkennen als Naturgesetze, sind Gesetzmäßigkeiten, die die Welt, die den Kosmos, die das Universum zusammenhalten. Und in diesem Buch wird auf ein Wort aus dem Hebräerbrief hingewiesen, im ersten Kapitel, da steht, er trägt das Weltall durch sein machtvolles Wort. Gott trägt das Weltall durch sein machtvolles Wort. Das heißt, das Wort Gottes, der Wille Gottes ist es, der die Ordnung des Kosmos ermöglicht. Eine Ordnung, die wir durch Naturgesetze beschreiben können. Also der normale, naturgemäße Verlauf der Dinge, das verdanken wir dem Willen Gottes. Er handelt, indem er den normalen Verlauf der Dinge ermöglicht. Also das Wachstum der Pflanzen beispielsweise. Er ermöglicht Saat und Ernte den normalen, natürlichen Verlauf der Dinge. Das tut Gott. Das ist eine Ordnung, die Gott ermöglicht, die er geschaffen hat. Er trägt das Weltall, er trägt die Natur, die Geschöpfe, die Schöpfung durch sein machtvolles Wort. Er ermöglicht Saat und Ernte. Also, er handelt durch den normalen Verlauf der Dinge. Und die Frage, die in diesem Buch dann gestellt ist, lautet, handelt er auch, indem er den normalen Lauf der Dinge außer Kraft setzt? Wie ist das eigentlich? Kann er auch handeln, indem er den normalen, natürlichen Verlauf der Dinge außer Kraft setzt? Ich komme auf diese Frage zurück und es gibt natürlich viele andere Fragen, die sich mit dem Gebet verbinden. Und diese Fragen werden ja eigentlich jedes Mal angeregt, wenn wir am Dienstagabend über unsere Erfahrungen berichten. Wir berichten über Gebetserhörungen. Und da kann man immer fragen, was hat Gott eigentlich da getan? Ein Beispiel, irgendjemand hat mal erzählt bei uns am Dienstagabend, ich bin zum Supermarkt gefahren und ich wusste, also um die Zeit ist der Parkplatz voll, aber ich brauche eine Parklücke. Und da habe ich gebetet und siehe da, kaum hatte ich dieses Gebet abgeschlossen, fuhr vor mir ein Wagen heraus und ich konnte genau in diese Parklücke reinfahren. Nun kann man fragen, hat Gott gehandelt, indem er irgendeinem Autobesitzer den Willensimpuls eingegeben hat, nun fahr mal schnell raus, denn da kommt jemand, der will da reinfahren. Wie hat Gott gehandelt? Oder ein anderes Beispiel. Jemand ist krank. Wir beten für Heilung. Die Ärzte sagen, da ist keine Hoffnung mehr. Wir haben alle Therapien versucht, aber wir sind am Ende mit unserer ärztlichen Kunst. Bei diesem Verlauf der Krankheit ist absehbar, dass früher oder später der Kranke stirbt. Aber er wird geheilt. Hat Gott eingegriffen in die normale Funktion der Körperzellen? Hat er etwas bewirkt, was medizinisch gesehen eigentlich unmöglich ist? Wie handelt Gott? Oder ein anderer Fall, wir beten für einen Kranken, es gibt keine Heilung. Und es tritt das ein, was medizinisch zu erwarten ist, der Kranke stirbt. Warum hat Gott hier den normalen Krankheitsverlauf geschehen lassen? Warum hat er einmal so und einmal anders gehandelt? Oder hat er vielleicht gar nicht gehandelt? Und deswegen ist erlaubt, dass die Krankheit in den Tod führt? Das sind viele Fragen, die sich alle verbinden mit der Frage, wenn ich bete, was tut dann Gott? Also das, was in diesem Buch behandelt wird. Aber eine Grundfrage lautet natürlich, was ist überhaupt das Gebet? Was meinen wir, wenn wir vom Gebet sprechen? Es ist naheliegend, dass wir die Bibel zu Rate ziehen und mal nachlesen, was in der Bibel über das Gebet gesagt wird. Das will ich auch tun, aber bevor ich darauf komme, möchte ich auf einige Deutungen des Gebets eingehen, die durchaus weit verbreitet sind, aber falsch sind. Also, ich möchte etwas sagen zu dem Thema, was Gebet nicht ist. Also hinterher wird dann gesagt, was Gebet ist. Auf diese Reihenfolge hat mich meine Frau aufmerksam gemacht. Ich soll also zunächst mal sagen, was es nicht ist. Also, und dazu habe ich fünf Punkte also zu dem Thema, was das Gebet nicht ist. Erstens, Gebet ist keine religiöse Eigenleistung, auf die Gott mit einer Gegenleistung antworten muss. Diese Vorstellung liegt der Gedanke zugrunde, also es gibt so etwas wie eine Vertragsbeziehung zwischen mir und Gott. Ich leiste etwas, Frömmigkeit, Gebet, möglicherweise Fasten, und dann ist Gott mir auch eine Gegenleistung schuldig. Vielleicht habt ihr schon eine Äußerung gehört, die etwa folgendermaßen lautet. Früher bin ich zur Kirche gegangen. Früher habe ich gebetet. Katholiken sagen dann meistens, früher war ich auch mal Ministrant. Ich bin regelmäßig zur Beichte gegangen. Also, ich war ein frommer Mensch. Aber dann habe ich erlebt, ich war damals 16 Jahre alt, dass meine Mutter schwer erkrankt ist und dass sie gestorben ist. Seitdem habe ich mit Gott abgeschlossen. Seitdem kann ich nicht mehr an ihn glauben. Da kann man nur sagen, dieser Gott, an diesen Gott kann ich auch nicht glauben, einen Vertragserfüllungsgott. Einen Gott, der eine Leistung schuldig ist, weil ich selber etwas geleistet habe, nämlich eine bestimmte Frömmigkeitsleistung. Gott ist mir keine Gegenleistung schuldig für irgendeine fromme Leistung, die ich selber erbracht habe. Es ist also völlig richtig, wenn man diesem Gott nicht glaubt und das Gebet nicht als eine Eigenleistung versteht in einer irdisch-himmlischen Vertragsbeziehung. Gebet ist keine religiöse Eigenleistung, auf die Gott mir mit einer Gegenleistung antworten muss. Das wäre ein erstes Missverständnis, ein erster Punkt zu dem Thema, was Gebet nicht ist. Ein zweiter Punkt. Im Gebet bediene ich keinen Wunscherfüllungsautomaten. In einem Automaten kann man was reinstecken und dann kommt was raus. Und das ist eine völlig unpersönliche Beziehung, eine ziemlich mechanische Beziehung. Es gibt im Matthäusevangelium im Zusammenhang mit der Bergpredigt das Wort bittet, so wird euch gegeben. Und es wäre nun völlig falsch. Man könnte das oder würde das im Sinne dieses Wunscherfüllungsautomaten verstehen. Bittet, so wird euch gegeben. Wenn man dieses Wort im Zusammenhang sieht und sieht, was danach kommt, dann steht da, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Bitten, suchen, anklopfen. Und darauf gibt es eine Antwort. Man findet die Versöhnung mit Gott und es wird aufgetan eine Tür zu einem Leben in der vertrauensvollen Beziehung mit Gott. Und was gegeben wird, das ist letztlich der Geist Gottes, der Heilige Geist. Jesus erzählt einmal ein Gleichnis von einem Freund, der um Hilfe gebeten wird und der zunächst mal zögert, ob er diese Hilfe leisten will, dann schließlich doch sich bereit erklärt, dann heißt es in diesem Zusammenhang, wie viel mehr wird euch der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben? Also, was Gott gibt, das ist die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist die Gabe, die er vor allen anderen Gaben geben wird, auch wenn uns etwas anderes, um das wir gebeten haben, nicht gegeben wird. Er gibt die Gabe des Heiligen Geistes, wie viel mehr? Ein drittes Missverständnis, also Gebet, das war dieser zweite Punkt, ist kein Wunscherfüllungsautomat. Und ein dritter Punkt, Gebet, so kann man natürlich manchmal hören, ist nichts weiter als ein religiöses Selbstgespräch. Also eine Meditationsübung, ein religiöses Selbstgespräch. Da tut sich gar nichts anderes, als dass sich in mir, in meinem seelischen Haushalt irgendetwas tut. Bei dieser Deutung geht man davon aus, es gibt kein Gegenüber, zu dem ich reden kann. Niemand, an den ich mich wenden könnte im Gebet. Das ist natürlich eine atheistische oder agnostische Grundannahme. Wenn man von dieser Annahme ausgeht, dann ist Gebet natürlich nichts anderes als religiöses Selbstgespräch. Diese Annahme teilen wir nicht, weil uns Gott selbst davon überzeugt hat, dass wir uns an ihn wenden können, weil er immer schon da ist und immer schon da war und immer auch da sein wird. Wir können uns an ihn wenden. Und wir können dankbar sein, dass wir diese Überzeugung haben, dass Gott uns diese Überzeugung durch seinen Geist auch geschenkt hat. Ein vierter Punkt. Und dieser Punkt bezieht sich auf Gebetserhörungen. Und damit bin ich dann wieder bei dem Thema, was tut Gott, wenn wir beten? Es wäre ein Missverständnis, wenn wir sagen würden, Gebetserhörungen sind immer ganz außergewöhnliche Ereignisse. Und wenn Gott handelt in Antwort auf ein Gebet, dann ist es immer wunderbar im Sinne eines Ereignisses, das voll und ganz unerklärbar ist. Man muss deutlich sagen, Gott handelt auch dann, wenn etwas ganz und gar erklärbar ist, wenn etwas ganz und gar natürlich ist. Auch das ist das Handeln Gottes. Auch das ist Ordnungen zu verdanken, auch gesetzmäßigen Abläufen, die Gott ermöglicht hat. Er hat Ordnungen geschaffen, die den Kosmos zusammenhalten, so sagt das dieses Wort aus dem Hebräerbrief. Ordnungen, die wir naturwissenschaftlich beschreiben können. Und wenn etwas geschieht, das wir naturwissenschaftlich erklären können, dann ist es letztlich Gott zu verdanken, der diese Gesetzmäßigkeiten erkennen lässt, weil er sie geschaffen hat. Also, Gott handelt auch in dem, was durchaus erklärbar ist. Und wenn ich, um auf das Beispiel vom Anfang zurückzukommen, die Erfahrung mache, dass da plötzlich eine Parklücke frei wird, dann muss ich nicht lange darüber nachdenken, was Gott vielleicht in dem Autobesitzer, der da weggefahren ist, bewirkt haben könnte. Ich kann einfach dankbar sein für das, was da eingetreten ist, wie auch immer es zustande kam. Ein fünfter Punkt, auch ein fünftes Missverständnis, und das ist nun genau das Gegenteil von dem, was ich in diesem vierten Punkt gesagt habe. Es wäre ein Missverständnis, wenn ich sagen würde, Gebete bewirken niemals ein Wunder. Und zwar Wunder im Sinne eines völlig unerklärbaren Ereignisses. Doch, Gott kann auch so handeln, dass sich alle wundern müssen, weil es dafür keine und wirklich keine Erklärung gibt. Ärzte machen hin und wieder die Erfahrung, dass es eine Spontanheilung gibt. Das heißt also, da ist jemand krank und nach allem, was man weiß, nach allen medizinischen Erkenntnissen, führt diese Krankheit zum Tod. Und trotzdem, der Kranke wird gesund. Es gibt eine Spontanheilung. Sowas kommt hin und wieder vor. Und da können wir sagen, Gott kann auf diese Weise handeln. Er kann so handeln, dass wir das mit unseren herkömmlichen, naturwissenschaftlichen, medizinischen Methoden überhaupt nicht erklären können. Wir können es nicht erklären mit den herkömmlichen Methoden, wissenschaftlichen Methoden. Und was sind diese herkömmlichen Methoden? Und dazu sagt dieses Buch einiges. Wie gesagt, der Verfasser ist also selber Physiker und kann dazu also einiges ausführen. Was sind die herkömmlichen Methoden, die eigentlich ausschließen, dass es Wunder gibt? Also irgendetwas, was völlig unerklärbar ist. Es sind die Methoden, die in den Naturwissenschaften des 18., 19. Jahrhunderts entwickelt worden sind. Wilkinson, der dieses Buch schreibt, nennt das die Newton'sche Welt der Wissenschaften. Ja? Also das, was mit Newton zusammenhängt, was er formuliert hat, was andere in seiner Zeit, in seiner Generation formuliert haben. Also naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeiten, von denen man annehmen kann oder angenommen hat, die gelten immer und ausnahmslos. Aber moderne naturwissenschaftliche Methoden lassen durchaus Erklärungen auch für Ereignisse zu, die man nicht mit dieser Newton'schen Wissenschaftswelt erklären kann, nämlich mit den naturwissenschaftlichen Methoden auch das 20. und 21. Jahrhunderts. mit der Quantenphysik, mit der Chaosphysik, also mit neueren wissenschaftlichen, physikalischen Entwicklungen. Also ich bin kein Fachmann, ich kann dazu nichts sagen, ich kann mich nur berufen auf dieses Buch hier. Und das ist ein Fachmann, der sich dazu also sehr viel differenzierter und auch besser äußern kann. Was er sagt ist, es gibt eben Unsicherheitsbereiche auch in den naturgesetzlichen Abläufen. Es ist eben nichts alles determiniert, das heißt zwingend durch Gesetze festgelegt. Es gibt durchaus spontane Ereignisse, die nicht voraussehbar sind, also Spontanheilungen. Das ist nichts, was heutigen modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht, nicht notwendigerweise widerspricht. Also neuere Erkenntnisse lassen durchaus einen Unsicherheitsbereich zu, auch bei naturgesetzlichen Abläufen. Also auch darin können wir Gottes Handeln erkennen. Gott tut Wunder. Wunder im Sinne von völlig unerklärbaren Ereignissen. Gott tut Wunder, aber er tut sie nicht immer. Er handelt auch durch den ganz normalen Ablauf der Dinge. Es wäre also falsch zu sagen, Gott handelt immer auf ganz unerklärliche Weise. Und es wäre genauso falsch zu sagen, er handelt niemals auf unerklärbare Weise. Er kann Wunder bewirken, aber er tut es nicht immer. Er tut, wenn er will. Gott handelt, wie er will. Und das sagen nun auch die Erfahrungen der Menschen, von denen die Bibel berichtet. Die Bibel berichtet viel von Menschen, die gebetet haben und die Erfahrungen gemacht haben. Und darauf möchte ich jetzt in einem zweiten Abschnitt eingehen, aber nochmal als Zusammenfassung. Also die falschen Deutungen des Gebetes. Erstens wäre es falsch zu sagen, Gebet ist eine Eigenleistung, auf die Gott mit einer Gegenleistung antworten muss. Zweitens, Gebet ist auch nicht die Bedienung einer Wunscherfüllungsmaschine. Und drittens, Gebet ist nicht nur ein Selbstgespräch. Und viertens, bei der Gebetserhörung sind immer auch ganz gewöhnliche und erklärbare Ereignisse im Spiel. Und fünftens, aber es gibt auch Wunder. Gott kann auch durch Wunder handeln. Also das ist nochmal eine Zusammenfassung dieser Fehldeutungen, also alles dessen, was Gebet nicht ist. Gut, aber jetzt zu diesem zweiten größeren Abschnitt habe ich wieder 5 Punkte. Und es geht jetzt hier um die Frage, wie versteht eigentlich die Bibel Gebet und was lesen wir in der Bibel zum Gebet? Und das wird beschrieben am Beispiel von Menschen, die gebetet haben, die auch das Gebet und Gebetserhörungen erlebt haben. 5 Beispiele dazu. Man kann natürlich jetzt ausweiten, es gibt sehr viel mehr Beispiele, aber ich möchte 5 herausgreifen. Da ist erstens Nehemia. Nehemia war, so lesen wir in dem Buch im Alten Testament, ein hoher Beamter am Hof des persischen Königs. Und er hat die Erfahrung gemacht, dass sein Bruder und einige andere Männer zurückkamen aus Jerusalem und ihm berichtet haben, wie es den zurückgebliebenen Juden in Jerusalem ging. Und dann lesen wir im ersten Kapitel des Buches Nehemia und ich, so heißt es hier, fragte sie nach den Juden, den Entkommenen, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und nach Jerusalem. Und dann sagten diejenigen, die aus Jerusalem zu ihm kamen, sie sagten zu mir, die übrig gebliebenen, die von den Gefangenen dort in der Provinz übrig geblieben sind, leben in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauer von Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Und dann geht es weiter. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, so sagt Nehemia, setzte ich mich hin, weinte und trauerte tagelang. Und ich fastete und betete vor Gott, vor dem Gott des Himmels. Und ich sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, lass doch dein Ohr aufmerksam und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich heute Tag und Nacht für die Söhne Israels, deine Knechte, vor dir bete. Der betet also einer, Nehemia betet. Und was man erwarten könnte, ist, dass er betet um Hilfe für die in Jerusalem unterdrückten und leidenden Volksgenossen. Nichts davon. Er betet Gott an. Das Erste, was wir in diesem Gebet lesen, ist die Anbetung Gottes, die Verehrung Gottes. Und dann bekennt Nehemia seine Schuld und auch die Schuld des Volkes. Und er trauert. Und dann heißt es weiter in diesem ersten Kapitel des Nehemia-Buches, dass er sehr lange Zeit getrauert hat und dass schließlich dann der persische König ihn fragt, warum lässt du den Kopf so hängen, was ist eigentlich los mit dir? Und dann berichtet Nehemia, was er gehört hat, und es kommt zu einem Gespräch. Und bei diesem Gespräch bittet dann Nehemia den König, ihm zu erlauben, Nehemia zu erlauben, zurückzugehen nach Jerusalem, um den Wiederaufbau der Stadt zu organisieren. Und er bittet auch Schutzbriefe, damit er diese Arbeit übernehmen kann. Nehemia geht also sehr strategisch vor, und es wird im Buch Nehemia genau beschrieben, wie er den Aufbau organisiert hat. Also, Nehemia betet und handelt. Aus seinem Gebet, und das ist primär eine Anbetung Gottes, erwächst der Entschluss, alles ihm selbst Mögliche zu tun, um den in Jerusalem zurückgebliebenen Gefangenen und den Zurückgebliebenen zu helfen. Das Gebet, so lernen wir hier bei Nehemia, ist Anbetung der Größe Gottes, und das Gebet weckt auch die eigene Initiative dessen, der betet, damit er das tut, was ihm möglich ist. Das ist ein erster Punkt, auf den ich da eingehen möchte. Gebet, so lernen wir von Nehemia, ist Anbetung der Größe Gottes, und das Gebet weckt immer auch eigene Initiative. Ein zweiter Textabschnitt aus dem Neuen Testament, in diesem Fall aus dem Markus-Evangelium im ersten Kapitel. Es wird berichtet, dass Jesus in Kapernaum in der Synagoge gepredigt hat, Markus 1. Und dass er dann nach Ende dieser Predigt in das Haus des Petrus gegangen ist. Die Schwiegermutter des Petrus war krank, sie hat Fieber, Jesus heilt sie. Und als es Abend war, so heißt es in diesem ersten Kapitel, brachte man alle Kranken dieser Stadt und alle Besessenen zu Jesus. Das heißt, die ganze Stadt war an der Tür versammelt und er heilte viele. Nicht alle, viele. Einige Tage später ist er wieder in Kapernaum, und da steht im zweiten Kapitel etwas über diese neue Begegnung. Jesus spricht in einem Haus, da stehen die Leute Kopf an Kopf offenbar, sodass man da gar nicht durch die Tür reingehen kann. Und dann wird ein Gelähmter durch das Dach reingelassen, der ist offenbar nicht geheilt worden, als Jesus vorher da war. Ein paar Tage vorher war Jesus in der Stadt, alle waren versammelt, er heilte viele, aber diesen einen nicht, offenbar. Gut, und dann, wir lesen das im zweiten Kapitel im Markus-Evangelium, spricht Jesus zu diesem Kranken, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben, das ist das Erste. Und dann kommt, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, ich sage dir, steh auf, hebe dein Bett auf und geh in dein Haus. Heilung ist hier eigentlich die Nebensache. Heilung ist der Hinweis auf die Vollmacht von Jesus zur Sündenvergebung. Heilung ist das, was alle erwartet haben, aber nicht eingetreten ist als Erstes. Als Erstes spricht Jesus die Sündenvergebung zu. Das heißt, Jesus handelt nach eigenem Zeitplan nicht dann, wenn alle offenbar da waren. Er hat diesen einen Kranken nicht geheilt. Jesus handelt nach eigenem Zeitplan und nach eigener Priorität. Und er erspart Menschen nicht die Enttäuschung ihrer eigenen Erwartungen. Sie haben primär eine Heilung erwartet, die ist nicht geschehen, als viele geheilt wurden und als der Kranke zunächst mal da reingelassen wurde. Jesus handelt offenbar nach eigenem Zeitplan und nach eigener Priorität. Und das sagt uns auch ein dritter Textabschnitt aus dem Johannesevangelium, Johannes 11. Da ist die Rede von Lazarus. Lazarus ist schwer krank und seine beiden Schwestern, Maria und Martha, kommen mit der dringenden Bitte zu Jesus, den kranken Lazarus zu heilen. Jesus kümmert sich nicht. Wir haben vor einiger Zeit darüber gesprochen. Jesus stellt sich, so kann man diesen Text verstehen, so gut wie taub. Er kommt nicht. Später kommt er, aber da ist der Lazarus schon tot, und dann erweckt ihn Jesus wieder zum Leben. Jesus handelt also, wie er will und wann er will. Und nicht wie und wann Menschen es wollen. Er hat seinen eigenen Zeitplan, seine eigene Priorität. Eine vierte Stelle zum Thema Gebet aus dem Korintherbrief. Da spricht Paulus, das ist eine sehr bekannte Stelle, darüber, dass er einen Dorn im Fleisch hat und er bezeichnet diese als einen Engel Satans, der ihn schlägt. Paulus leidet also, er ist krank an irgendeiner Krankheit, leidet er, wir wissen nicht genau, was das ist, aber es ist für ihn wie ein Engel Satans, der ihn plagt. Und dann heißt es im 12. Kapitel des 2. Korintherbriefes, mit Bezug auf diesen, nämlich auf diesen Dorn im Fleisch, habe ich den Herrn dreimal gebeten, dass er von mir ablassen möchte. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist genug für dich, denn meine Kraft erreicht ihre Vollendung in Schwachheit. Das Gebet des Paulus wird also nicht erhört. Gott will bei Paulus, dass Paulus noch sehr viel elementarer mit der Gnade Gottes rechnet. Paulus soll wachsen im Vertrauen auf Gottes Kraft. Gott handelt, auch im Gebet des Paulus, aber ganz anders als Paulus es wollte. Die Gebetserhörung besteht darin, dass Paulus noch viel tiefer erfährt, dass er mit der Kraft Gottes rechnen kann. Und eine letzte Stelle, Römer 8, Vers 26, da schreibt Paulus im Brief an die Gemeinde in Rom, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber der Geist Gottes tritt für uns ein. Der Geist Gottes transformiert sozusagen unsere Gebete in eine Sprache, die Gott versteht, und er transformiert unsere Bitten in Anliegen, die Gott erfüllen kann und erfüllen will. Der Geist Gottes transformiert unsere Gebete. Auch in das Sprachengebet, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, Waltraud hat es auf eine sehr schöne und eindrucksvolle Weise beschrieben, was das bedeutet, wie hilfreich auch das Sprachengebet sein kann. Wir haben das auch heute auch praktiziert. Der Geist Gottes transformiert unsere Gebete und auch unsere Gebetsanliegen. Das sind jetzt 5 Hinweise darauf, was Gebet nach dem Verständnis der Bibel ist. Und wenn man das Gemeinsame der Erfahrungen dieser Hinweise zusammenfassen will, dann kann man sagen, Gebet ist das vertrauensvolle Gespräch mit Gott. Ein vertrauensvolles Gespräch mit Gott. Und dieses Vertrauen zu Gott wird vertieft durch das Gebet. Das ist so, wie wenn sich zwei Menschen unterhalten, im Gespräch miteinander sind. Ihre Vertrauensbeziehung wird auch gestärkt. Sie kommen sich näher durch das Gespräch, dadurch, dass sie sich austauschen. Gebet ist das vertrauensvolle Gespräch, das ich mit Gott führe. Und wenn wir diese einzelnen Stellen nochmal aufrufen oder uns darauf besinnen, können wir sagen, im Gebet verehre ich den dreieinigen Gott. Das kommt in dieser Erfahrung des Nehemia zum Ausdruck. Im Gebet spricht Gott zu mir, indem er meine Wünsche transformiert. Das schreibt Paulus im Römerbrief. Er transformiert meine Wünsche und er lehrt mich, ihm mehr zu vertrauen. Das sagt Paulus in diesem Korinthertext. Im Gebet stimme ich mich ein auf den Willen Gottes. Meine eigenen Anliegen treten in den Hintergrund und wichtig wird, was er will. Das sagen diese beiden Texte in Markus 2, der Gelähmte in Kapernaum und Lazarus Johannes 11. Und das Gebet aktiviert mich zum eigenen Handeln, zur eigenen Initiative, das sagt die Stelle Nehemia, weil ich im Gebet lerne, wie Gott durch mich gehandelt haben möchte. Wie Gott handeln möchte durch mich, auch das erfahre ich im Gebet. Also, Gebet ist das vertrauensvolle Gespräch mit Gott. Im Gebet verehre ich den dreieinigen Gott. Im Gebet bringe ich meine Liebe zu ihm zum Ausdruck. Durch das Gebet lässt er mich erkennen, was er nach seinem Willen tun will, was gut ist für mich und was er durch mich getan haben will. Also, was tut Gott, wenn ich bete? Das ist der Titel dieses Buches. Er erhört mich auf jeden Fall, indem er mir seinen Heiligen Geist schenkt und er handelt so, wie es nach seinem Willen gut für mich ist. So viel können wir sagen über das Gebet. Und damit sind auch alle Missverständnisse, Fehldeutungen, das, was Gebet auch noch sein kann, denke ich, auf eine nachdenkenswerte Weise korrigiert. Und da wir jetzt in die Ferien gehen, können wir lange darüber nachdenken. Okay.